Willkommen bei Zwei alte weiße Männer, dem Podcast mit Thomas Kirchberg und Michael Reinhardt. In dieser Mutmacher-Staffel geht es um das, was in aufgewühlten Zeiten besonders kostbar ist: Orientierung, Zuversicht und Mut.
Schön, dass Sie wieder dabei sind bei unserer Mutmacher-Staffel. Ich bin Michael Reinhardt.
Und ich bin Thomas Kirchberg. Unser heutiger Gast, Marina Weißband. Sie verbindet Psychologie und Politik wie kaum eine andere. Sie ist Bestseller-Autorin, unter anderem mit Titeln wie Wir nennen es Arbeit. Und sie macht sich als Expertin für digitale Bildung und Mitbestimmung stark.
Ihren Umgang mit Krisen kennt sie nicht nur theoretisch. In Kiew geboren, kam sie als sogenannte Tschernobyl-Flüchtlingsfamilie nach Deutschland. Dieser Hintergrund gibt ihr eine ganz besondere Sicht auf Themen wie Heimat, Wandel und Resilienz.
Viele kennen sie noch als Gesicht der Piratenpartei. Aber ihr eigentliches Herzensprojekt ist heute die Förderung der Demokratie von unten. Mit ihrem preisgekrönten Projekt Aula bringt sie Schülern bei, wie echte Selbstwirksamkeit funktioniert.
In dieser Folge wollen wir mit Marina Weißband unter anderem über die multiplen Krisen unserer Zeit sprechen, vom Krieg bis zur Klimakrise. Im Fokus steht die Frage, wie kommen wir von der Resignation zur aktiven Zuversicht? Wir wollen beleuchten, was uns persönlich und als Gesellschaft Mut und Hoffnung spenden kann. Herzlich willkommen, Marina Weißband.
Okay. Ja, Frau Weißband, wir erleben eine Zeit, in der das Vertrauen in Institutionen schwindet, in Politik, Wissenschaft und Medien. Ja. Gleichzeitig sind Rechtspopulisten fast überall auf der Welt scheinbar unaufhaltsam auf dem Vormarsch. Was bereitet Ihnen persönlich in diesen unruhigen Zeiten die größten Sorgen?
Das alles. Ich bin ein Mensch, der Trennungen für sehr künstlich hält. Und ich untersuche immer die Zusammenhänge. Das heißt, ich gucke immer, wie verhält sich der Angriff autoritärer Staaten auf Demokratien weltweit zu den Gründen, die Demokratien von innen heraus aushöhlen, wie zum Beispiel Konsumerismus, Hyperindividualismus, die Spaltung zwischen Arm und Reich, erlernte Hilflosigkeit. Und das sind Faktoren, die einfach ganz ungünstig miteinander zusammenspielen. Auch die Tatsache zum Beispiel, dass eine Demokratie ja von Informationen abhängt und wir uns alle aus Medien und sozialen Medien informieren, die aber wiederum Anreiz haben, Geld zu verdienen und damit Aufmerksamkeit zu erregen und damit das Negativste und Radikalste am meisten zu pushen. Und zusätzlich gehören immer mehr Medien und Social Media einzelnen, sehr reichen Menschen, die dann natürlich die Stimmung absolut beeinflussen können zu ihren eigenen Gunsten. Das heißt, es ist das Zusammenspiel, das mir am meisten Sorgen macht. Das aber gleichzeitig für mich dann absolut Teil der Lösung ist. Weil wenn wir anfangen, einem Rädchen zu drehen, dann drehen sich alle anderen. Und wenn ich ein System habe, ist ja das Schöne, ich kann es an 1000 Ecken anfassen und überall was besser machen.
Das ist sehr gut, ja. Wir werden noch ausführlicher im Laufe des Gesprächs natürlich auch auf die Situation und die Gefährdung der Demokratie zu sprechen kommen. Würde gerne aber nochmal den Fokus auf Sie persönlich richten. Wie schon erwähnt, kamen Sie als Kind aus der Ukraine nach Deutschland und es war ein erzwungener Neuanfang. Was hat denn diese Erfahrung Ihnen über die Fähigkeit beigebracht, große Veränderungen zu meistern?
Es ist ja nicht ganz zu Unrecht, dass die Psychologie Migration als Trauma betrachtet. Es ist halt krass aus ganz, ganz vielerlei Hinsicht. Also nicht nur verliert man ja alles, was man kennt und weiß und die Sprache. Man lässt also sehr viel zurück. Es ist eine Art Tod, wie der Tod eines Geliebten, aber es ist ein Ort, es sind Leute, die man sieht. Es ist eine Vertrautheit, die plötzlich weg ist. Man befindet sich auch noch in einer Umwelt, in der man sich jetzt nicht mehr adäquat ausdrücken kann. Also außerhalb seiner Muttersprache verliert man 80% seiner Persönlichkeit. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das, Menschen mit starkem Akzent klingen dümmer, als sie ohne Akzent klingen. Und weniger schlagfertig, weil sie länger brauchen, um nachzudenken. Und was noch hinzukommt, ist, man muss sich plötzlich in zwei Normsystemen bewegen. Also bei mir war zu Hause die Sowjetunion. Und Da gab es das Norm- und Wertesystem der Sowjetunion, das auch erzieherisch durchgesetzt wurde. Weil das war, was meine Mutter kannte. Und in der Schule war Deutschland. Und da war das deutsche Werte- und Normensystem. Und im Bus dazwischen musste ich immer umschalten. Die eine Persönlichkeit ablegen und die andere annehmen und erstmal lernen, dass sie sich unterscheiden und wie sie sich unterscheiden. Und was ich dadurch lernen durfte, ist, selbst mit so riesigen Einschnitten ist das Leben halt nicht vorbei. Es geht weiter und es gibt mir ein ganz neues Set Möglichkeiten. Bei mir war es die Fähigkeit zu übersetzen zwischen verschiedenen Menschen, zwischen verschiedenen Sprachen, zwischen verschiedenen Kulturen, zwischen verschiedenen Normsystemen. Weshalb ich übrigens auch in der Piratenpartei und darüber hinaus immer als alte weiße Männerflüsterin gegolten habe. Weil ja, danke sehr, deswegen bin ich auch in diesem Podcast. Man schickt mich auch sehr gerne zur CDU vor und so, weil ich verschiedene Sprachen spreche und Leute verbinden kann. Und das ist wegen dieser Migrationserfahrung.
Sie haben aber natürlich auch, sage ich mal so, ganz besondere Talente, auch sicherlich einen besonderen Ehrgeiz, wenn man auf Ihre Entwicklungsgeschichte schaut. Ich denke nur daran, dass Sie sich mit 4 Jahren selber das Lesen beigebracht haben. Ich finde das geradezu phänomenal. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, wie sowas geht. Sie haben das getan. Deshalb verwundert es mich nicht ganz, dass Sie auch in einem fremden Umfeld sich durchgesetzt haben. Aber das ist ja auch eine besondere Eigenschaft, die Ihnen innewohnt, habe ich den Eindruck.
Aber das war kein Ehrgeiz. Das war Langeweile. Das war schlicht und einfach bettlägerig als Kind und ich hatte kein Tablet. Das heißt, ich musste mich ja irgendwie unterhalten.
Und das heißt dann aber, die deutsche Sprache, die haben Sie dann aber richtig und ohne Langeweile gelernt, sondern war das ein bewusster Schritt?
Ich hatte auch keine Wahl. Also ich bin ja zur Schule gegangen und habe da niemanden verstanden und niemand hat mich verstanden. Alles, ihr müsst verstehen, alles, was ich in meinem Leben getan habe, war aus Notwehr. Da war nichts gezielt.
Das klingt einerseits sehr traurig, andererseits aber auch, wie gesagt, es hat Ihre Persönlichkeit sehr stark geformt und ich würde einfach auch mal vermuten, Ihre Resilienz ausgebildet, sodass Sie heute, wie ich es wahrnehme, auch wenn Sie öffentlich sprechen, dies mit einer gewissen Gelassenheit und auch spürbaren Zuversicht tun.
Ja, ich habe da auch eine Art Sendungsbewusstsein. Ich denke mir immer, ich lebe in einem Land, wo über viele Jahrzehnte eigentlich alles gut war. Und ich beziehe mich dabei vor allem auf Westdeutschland, weil ich in Westdeutschland aufgewachsen bin. Leute hatten nicht die Notwendigkeit, eine riesige Resilienz zu entwickeln, weil nicht nur alles verhältnismäßig gut war, sondern insgesamt, en gros, alles auch immer besser wurde. Das ist ja die Geschichte, die sich die BRD über sich selbst erzählt. Das ist das Wirtschaftswunder, das ist das Wachstum. Wir glauben an Wachstum, wir glauben an individuelle Freiheit, wir glauben an die Schrankwand, an den Mallorca-Urlaub, an das Auto daran, dass alles immer besser wird. Mit dieser Erzählung wird jetzt plötzlich gebrochen. Meine Generation ist die erste, der es nicht mehr so gut gehen wird, wie der Generation unserer Eltern. Und die aktuelle Jugend schaut so negativ in die Zukunft wie keine Generation vor ihr. Das sehen wir aus soziologischen Umfragen. Und jetzt bin ich jemand, der das Glück hatte, zu erleben, wie es ist, wenn alles anders wird und erstmal gefühlt schlimmer. Ich hatte mehrere Dinge in meinem Leben, die mir dieses Gefühl beigebracht haben. Das war Erkrankung, das war Migration. Und ich hatte das Glück zu lernen, wie man das nicht nur überlebt, sondern daraus stärker hervorgeht. Also wie man nicht, vielleicht nicht nur resilient, sondern antifragil ist. Und Antifragilität bedeutet, je mehr Stress ich ausgesetzt bin, desto stärker macht mich das. Mhm. Und jetzt habe ich dieses Gefühl, ich möchte diese Erfahrung teilen mit einer Gesellschaft, die so viel Angst davor hat, dass Dinge unbequem werden, weil sie es sich eigentlich nicht vorstellen kann. Und weil es das Worst-Case-Szenario ist. Und ich habe das so stark gefühlt während der Pandemie. Da war eine blanke Panik zu spüren. Ich habe zum Beispiel mich mit meinem Mann unterhalten, ganz am Anfang. Ich Ich habe gesagt, hey, mir macht Sorgen, wenn jetzt immer mehr Leute krank werden, ob die Kapazitäten der Krankenhäuser nicht irgendwann überlaufen. Also da war noch gar keine Kurvendiskussion, ne? Das war ganz am Anfang. Und dann sagte er, ach nein, das wird kein Problem. Die werden schon genug Betten bereitstellen. Das ist ja deren Aufgabe.
Ja.
Und das ist so ein unerschütterliches Vertrauen in einen Staat, in eine Bürokratie, in so ein gottgegebenes Anrecht auf ein Morgen, das genauso ist wie heute. Und natürlich geraten Menschen in blanke Panik, wenn das in Frage gestellt wird, weil die Erfahrung fehlt, dass man Wandel gut überleben kann und dass man auch etwas daraus mitnehmen kann und dass Dinge anders werden, aber nicht unbedingt schlimmer.
Erfahrungen berücksichtigen kann man ja, wenn man mit Menschen spricht, die viele schon erlebt haben. Sie schreiben in ihrem Buch, was uns durch die Krise trägt, wie wichtig Generationengespräche sind.
Genau, das habe ich mit einem Mann geschrieben, der natürlich mir an Lebenserfahrung weit, weit voraus ist.
Was können wir aus Ihrer persönlichen Erfahrung von Flucht und Krankheit, also nicht aus anderer Generation, sondern das, was Sie ganz persönlich erfahren haben, für unser eigenes Krisenverständnis dann auch mitnehmen?
Ich glaube, meine wichtigste Lektion war, wie sehr es mir hilft, Dinge zu gestalten. Wenn ich mich in einer Situation finde, auf die ich keinen Einfluss habe, dann suche ich darin die Gestaltungsräume. Also das fängt an bei vermeintlich lapidaren Sachen, wie zum Beispiel, ich habe all mein medizinisches Gerät bunt gemacht, bestickt. Mein medizinisches Zubehör sieht nicht aus wie medizinisches Zubehör. Ich habe meinen Rollstuhl bestickt. Ich habe Gehstöcke, die zu meinen Kleidern passen. Ich habe mir eine Handtasche genäht, die gleichzeitig ein Kissen ist, mit der ich mich immer auf den Boden legen kann. Und ich habe sie mit Blumen bestickt, weil ich damit Kontrolle über meine Krankheit nehme. Ich nehme damit Kontrolle über meine Umgebung und ich mache sie schön. Und diese Schönheit erfreut mich. Und sie gibt mir gleichzeitig das Gefühl, nicht ganz ausgeliefert zu sein. Und solange ich das Gefühl von Kontrolle habe, und sei es über einen kleinen Teil, ist das für die Psyche extrem tröstlich. Denn eigentlich ist ja Trauma Kontrollverlust.
Ja, ich finde das sehr bewundernswert, wie Sie das machen. Höre jetzt aber die eine Hörerin und den einen Hörer, die sagen, ja, ja, das klingt ja alles gut, aber ich kriege einfach den Link nicht hin. Ich bin zutiefst frustriert. Ich komme nicht ins Tun und würde gerne so wie Marina Weißband handeln, aber ich habe nicht die Kraft und die Energie dazu. Ja. Was können Sie diesen Menschen sagen?
Also erstens, ich habe ganz oft nicht die Kraft und nicht die Energie für mich selbst. Aber manchmal, wenn mich jemand um Hilfe bittet, dann habe ich die Kraft und Energie. Und manchmal fällt es mir sehr viel leichter, etwas für jemand anderes zu tun, als für mich selbst. Manchmal denkt man auch, ah, ich selbst habe es nicht verdient. Also das ist vielleicht kein bewusster Gedanke, aber man hat ihn unbewusst. Und man denkt, ah, das ist es nicht wert, warum sollte ich mir denn jetzt was Schönes machen? Aber wenn ich zum Beispiel für mich und meinen Nachbarn koche, dann mache ich mir die Mühe, etwas Leckeres zu machen. Und dann ist es kein Fertiggericht. Wenn ich gar nicht die Kraft und die Energie habe, und bei Gott, ich bin behindert, ich kenne da diese Zustände, dann lohnt es sich extrem, um Hilfe zu bitten. Denn wenn ich um Hilfe bitte, dann ist das nicht einfach nur ein, oh, ich bin schwach und ich gebe das zu, sondern im Gegenteil. Erstens, ich bin stark genug, um Hilfe zu bitten und ich zeige das. Zweitens, ich schenke einem anderen Menschen die Chance, etwas Schönes zu machen und sich wichtig und sinnvoll zu fühlen. Und ich schaffe eine soziale Verbindung. Das heißt, wenn ich selber bei den Nachbarn bitte, hey, könntest du etwas für mich mitkochen, dann brauche ich dazu erstmal Mut. Aber wenn ich den finde, dann schaffe ich für uns beide eine wundervolle Gelegenheit. Die beiden mächtigsten Sachen, die wir tun können, sind, jemandem zu helfen und um Hilfe zu bitten.
Vielleicht muss man ganz kurz erklären, wenn Sie sagen, Sie haben nicht genügend Energien. Wer Sie aus Ihrem öffentlichen Leben kennt, kann das gar nicht glauben, weil Sie da eher wirken wie jemand, der voller Energie ist. Zur Erklärung muss man sagen, Sie leiden unter ME/CFS. Ja. Das ist eine schwere Erkrankung, die einem neben 150 anderen Sachen auch Energie raubt. Und man muss sehr gut sein Pensum, das einem verbleibt, einteilen, um sich zu fokussieren. Und Sie haben das gerade, wie ich finde, auch sehr gut geschildert. Sie fokussieren sich auf Wesentliches, das mussten Sie auch lernen, und wirken so eben ganz anders, als möglicherweise eine öffentliche Wahrnehmung das sieht.
Das ist richtig. Es ist eine unsichtbare Krankheit, wie übrigens sehr viele Behinderungen unsichtbar sind. Weshalb es immer gut ist, sich nicht danach zu richten, ob jemand im Rollstuhl sitzt, sondern sich einfach danach zu richten, alle Menschen zu fragen, was brauchst du? Das wäre eine wundervolle Gesellschaft. Sie wäre für alle wundervoll. Aber ich habe einen richtigen Trauerprozess durchgemacht. Ich bin 2020 richtig schwer erkrankt, und seitdem, ich will so viel mehr Dinge, als ich machen kann. Und ich habe mir geschworen, ich mache in meinem Leben nur noch Dinge, die entweder sehr wichtig sind oder die mir Spaß machen. Und das führt natürlich zu einem Leben, in dem ich nur noch Dinge mache, die mir wichtig sind oder die mir Spaß machen. Was ehrlich gesagt auch ein schönes Leben ist. Ja. Man sieht mich halt immer im Einsatz, wenn man mich sieht. Und wenn man mich nicht sieht, mache ich einfach gar nichts. Also ich verschwende null Energie. Ich mache mir keine Sorgen um irgendwie Weihnachtsdeko oder um irgendwelchen Kram, den ich nicht brauche. Und ich denke nie darüber nach, wie andere Leute mich sehen, sondern ich bin da inzwischen ziemlich radikal.
Viele Menschen brauchen Optimismus oder sagen, Optimismus trägt mich und bringt mich nach vorne. Sie verwenden lieber den Begriff Zuversicht. Warum ist diese Unterscheidung aus Ihrer Sicht so wichtig?
Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, es kommt absolut darauf an, wie man das Wort Optimismus für sich definiert. Meine innere Einstellung ist immer, ich will auf das Schlimmste vorbereitet sein und vom Besten ausgehen. Das heißt, ich mache mir keine Illusionen. Ich glaube, das ist, was viele Leute an dem Wort Optimismus stört. Da schwingt Illusion mit. Da schwingt ein Ausblenden von echten Gefahren mit. Und das will ich nicht. Aber um handlungsfähig zu sein, brauche ich Hoffnung. Brauche ich Zuversicht. Ich brauche die Überzeugung, dass ich etwas erreichen kann. Denn wenn mir diese Überzeugung fehlt, dann kann ich nicht handeln, weil dann ein Grundstein der menschlichen Motivation fehlt, nämlich die Erfolgserwartung. Und wenn ich nicht handle, dann wird das Schlimmste kommen. Das heißt, um überhaupt irgendwie die Welt gestalten zu können, brauche ich Zuversicht. Und ich habe persönlich nichts dagegen, es Optimismus zu nennen, weil ich weiß, dass ich Optimistin bin, und ich habe trotzdem einen gepackten Notfallrucksack und ich weiß, wohin ich laufen muss im Zweifel, und ich baue mir Notfallkontakte und ich habe ein Medikamentendepot, das ich pflege. Das passt zusammen in meiner Welt.
Die Angst, Frau Weisband, angesichts von Klimakrise bis hin zum rechten Populismus und die daraus resultierenden Gefahren auch für die Demokratie ist real und verbreitet. Wie können wir denn aus Ihrer Sicht verhindern, dass uns diese Angst und diese permanente Sorge lähmt? Ich denke daran, dass laut verschiedener Umfragen etwa 70% der Menschen erschöpft sind, weil sie einfach müde ob all dieser Krisen geworden sind. Und wie können die auch wieder in Bewegung kommen, ins Tun kommen?
Ja, to be fair, ein Teil dieser Krisen ist halt, oder dieser Erschöpfung, ein Teil dieser Erschöpfung ist auch medial erzeugt. Denn wenn Medien sich alle in der Aufmerksamkeitsökonomie befinden, dann haben sie einen Anreiz, das Negativste zu betonen. Das heißt, wir sind eine Generation, die über alles Bescheid weiß und auf nichts einen Einfluss hat. Ich wache auf und ich lese über 3 Völkermorde, die irgendwo in der Welt passieren, und über Klimakipppunkte, die gerade am Kippen sind, und über Lobby, die sehr viel stärker ist als ich, und darüber, was jetzt wieder einer der 4 Milliardäre, die die Welt beherrschen, gemacht hat. Und ich fühle mich so hilflos, weil ich aber meinen Einflussrahmen messe an der gesamten Welt. Und das ist ein bisschen unfair für mich, nicht wahr? Weil ich bin ja nur ein Mensch und wir haben 8 Milliarden davon. Das heißt, ich sollte meinen Einflussrahmen nicht an der Welt messen. Ich sollte meinen Einflussrahmen messen an meiner Umgebung, an den Menschen um mich herum. In allererster Linie. Das bedeutet nicht, dass ich mich nicht ums Klima kümmere. Aber es bedeutet, dass ich mich zuerst unmittelbar um meine Familie, um meine Nachbarn, um die schwächsten Menschen in meiner Kommune kümmere und gucke, wie sie gut zurechtkommen. Denn wenn ich das tue, dann erfahre ich Gemeinschaft und ich mache positive Erfahrungen. Und die brauche ich wiederum, um die Resilienz aufzubauen, diese größeren Kämpfe anzugehen. Denn es ist über meine persönliche Überzeugung, die Menschen, die am meisten den Klimawandel leugnen, sind die Menschen, die ihn am besten verstehen und am meisten Angst haben. Und deshalb müssen sie diese Verdrängungsleistung bringen. Und ich möchte Menschen nicht da reintreiben. Wir können uns alle die bittere Wahrheit unter die Nase reiben, bis es schmerzt, aber das macht die Welt nicht besser, nicht wahr?
Das stimmt.
Deshalb bin ich immer ein Fan davon, einen Schritt zurückzutreten und mich zu fragen, tut mir das gerade gut, den ganzen Tag jede Eilmeldung zu lesen? Ist es sinnvoll für mich, auf Plattformen zu scrollen, die mir alles Negative aus der Welt berichten? Denn wenn ich so drüber nachdenke, Ärztin hat 20 Menschen das Leben gerettet, ist ja keine Nachricht. Terrorist tötet 20 Menschen, werde ich einen Monat lang jeden Tag 5-mal hören, wenn das mal passiert. Ja? Das heißt, es ist keine Ausgewogenheit da. Ich bin nicht objektiv informiert, je besser ich mich informiere, je mehr Nachrichten ich lese, sondern desto mehr verzerre ich meine Welt. Deshalb ist es gut, manchmal von diesem Medienkonsum zurückzutreten und mehr zu investieren in persönliche Beziehungen, in Gemeinschaft vor Ort und in Dinge, auf die ich direkt Einfluss haben kann und sehe, dass ich diesen Einfluss habe.
Sie erwähnen in Interviews, dass Emotionen wie Wut oder Kränkung zur Politik gehören.
Ja.
Wie können wir als Gesellschaft einen konstruktiven Umgang mit emotionaler Kränkung und Wut lernen, ohne dass diese Emotionen in Spaltung oder politische Radikalisierung mündet?
Ich glaube, wir müssen überhaupt lernen, mit Emotionen klarzukommen in Politik. Wir haben keinerlei Kultur darum. Wir tun immer so, als gäbe es hier die Emotion und hier gibt es das Rationale. Und Politik soll bitte rational sein und möglichst unemotional. Und das ist psychologisch betrachtet totaler Quatsch. Unsere Emotionen sind unabtrennlicher Teil unseres Entscheidungsfindungsapparats. Emotionen sind Teil unserer Rationalität. Und deshalb ist schlechte politische Kommunikation, die wir derzeit allenthalb erleben, davon gekennzeichnet, dass man versucht, Emotionen zu leugnen. Also wütende Menschen sagen zu Politikern, die Schere zwischen Arm und Reich steigt und ich kann mir nichts mehr leisten und alles geht den Bach runter. Und Politiker erwidern, ja, aber wir machen ja schon sehr viel. Und hier sind ein paar Statistiken, die zeigen, dass alles gar nicht so schlimm ist. Und das holt natürlich überhaupt niemanden ab, weil die Emotion nicht abgeholt wurde, weil sie einfach geleugnet wurde. Deine Emotion ist überhaupt nicht angebracht, sie ist falsch. Und das Dümmste, was ich einem Menschen erzählen kann, ist, dass seine Emotion falsch ist.
Sondern, also sachlich, Entschuldigung, ja, sachlich reagieren. Sachlich reagieren, aber ernst nehmen, oder?
Das ist halt das Ding. Ich muss ja erstmal anerkennen, was jemand mir sagt. Nicht sofort in die Verteidigungshaltung gehen. Das ist das Problem unserer Politik. Wir verstehen Politik als Dienstleistung. Das hat Angela Merkel sogar so formuliert. Und wenn ich als Dienstleister einem wütenden Kunden gegenüberstehe, klar, dann sage ich, oh, Entschuldigung, ja, hier ist ein Rabatt. Das ist nicht, wie Politik funktionieren sollte. Das ist nicht, wie öffentliche Kommunikation funktionieren sollte, sondern wir müssen zu einer Kommunikation kommen, die sagt, ich verstehe, dass du wütend bist. Ich höre, dass du wütend bist, weil und ich sehe das Problem hier und hier. Und das sind die Lösungsmöglichkeiten, die ich dafür sehe. Diese Lösungsmöglichkeit habe ich gewählt und daran werden wir sehen, ob das Erfolg hatte.
Wäre das dann auch das Rezept für den Umgang mit Wählern, die radikalen Parteien folgen, weil sie sagen, ich habe ein dickes Problem und ich werde nicht ernst genommen?
Ja, weil das ist ja schon, wie mit diesen Wählern umgegangen wird, allerdings nur durch radikale Parteien. Denn diese radikalen Parteien geben keinerlei ehrliche, sinnvolle Antworten, aber sie holen bei der Emotion ab. Sie sagen, ich sehe, dass du wütend bist und hier ist das Problem, die Migranten oder die Transleute oder die Woken oder wer auch immer. Man nimmt die Wut und man lenkt sie. Und das ist, was Populisten tun. Sie lenken die Wut auf etwas, das weit weg von ihnen ist oder ihren Interessen. und sie benutzen das, um zu spalten. Und dann fangen sie an zu spalten in Frauen gegen Migranten, jung gegen alt. Das Wichtigste ist, dass wir alle so wütend aufeinander sind, dass wir auf gar keinen Fall uns mit dem eigentlichen Grund unserer Wut auseinandersetzen. Ja. Mhm. Gute politische Kommunikation sucht nach dem eigentlichen Grund. Und wenn ich sogar Leute, die rassistische Dinge nachplappern, ja, so, ich fühle mich gar nicht mehr sicher in der Innenstadt. Wenn ich sie frage, was möchtest du? Was steckt für dich dahinter? Was für ein Bedürfnis steckt dahinter? Und wenn ich die Person ernst genug nehme und ihr geduldig zuhöre, ihren Rassismus absolut links liegen lasse, ihre Verschwörungstheorien absolut links liegen lasse, darüber rede ich mit ihr nicht, sondern ich will wissen, was brauchst du? Dann komme ich auf so ganz grundlegende menschliche Bedürfnisse wie das Bedürfnis nach Sicherheit, das Bedürfnis nach Anerkennung, das Bedürfnis nach Kontrolle. Und das sind Bedürfnisse, die ich teile, weil ich ein Mensch bin. Und jetzt können wir darüber reden, wie wir gemeinsam dieses Bedürfnis erfüllen. Also wenn die sagen, die jungen Männer, die labern die ganze Zeit Frauen an auf der Straße, dann bin ich so, ja, aber das Problem ist nicht Migration, das Problem ist Sexismus. Lass uns darüber reden, absolut. Mhm. Oder wenn die sagen, die da oben machen, was sie wollen, dann sage ich, ey, ich finde auch, wir haben nicht genug Bürgerbeteiligung. Lass uns doch mal zusammen für einen Bürgerrat einsetzen. Ich kann die Leute ja ganz schnell abholen, genau bei meinen Themen.
Das ist sicherlich so. Die andere Seite ist natürlich auch, ich sehe ein großes Dilemma, in dem wir uns gerade auch momentan befinden, dass sehr viele Menschen zu stark gefühlig sind und sogar so weit gehen, dass sie gefühlten Wahrheiten nachlaufen. Mhm. Und wir ganz, ganz große Schwierigkeiten haben, überhaupt noch einen vernünftigen politischen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen Diskurs zu führen, weil nicht zuletzt die Regierung Trump und viele andere gute Vorarbeit geleistet haben, um gemeinsame Fundamente zu zertrümmern. Wenn wir nicht mehr heute uns darauf verständigen können, dass zumindest mal der aktuelle Stand der Wissenschaft eine wichtige Grundlage ist für eine gute Auseinandersetzung und überhaupt für das Gestalten unseres Lebens, dann haben wir ja ein großes Problem. Und da frage ich mich halt, wie kriegen wir das wenigstens einigermaßen wieder auf die Schiene, damit Wahrheit nicht als Lüge definiert wird und Lüge nicht als Wahrheit?
Dieser Prozess ist ja kein Zufall, sondern das ist, also tatsächlich seit Orwell, das ist im KGB-Handbuch, es ist eine Machtstrategie, alles zu zerstören, worauf sich Menschen einigen können, außerhalb deiner autoritären Ansage. Also ich kann mich als demokratische Gesellschaft überhaupt nicht darüber unterhalten, ob Covid-Maßnahmen angemessen oder nicht angemessen sind, wenn ich mich nicht darauf einigen kann, ob es Covid gibt. Das heißt, es ist auch kein Zufall, dass gerade WissenschaftlerInnen, PolitikerInnen und JournalistInnen angegriffen werden, weil das sind die Menschen, die in einer Gesellschaft so etwas wie einen Konsens darüber schaffen, worüber wir reden. Auf der anderen Seite sind diese Dinge natürlich umso gefährdeter, je weniger sie zugänglich sind und je mehr sie ihre Institution verteidigen, anstatt ihren Grund, ihren Daseinsgrund. Zum Beispiel, wenn Politiker sich hinstellen und sagen, das geht gar nicht, das ist eine Beleidigung des Amtes und darüber will ich gar nicht reden, es ist alles in Ordnung. Aber sich nicht damit auseinandersetzen, dass vielleicht an Korruptionsvorwürfen etwas dran ist, dann fühlen sich die Menschen von der Institution nicht ernst genommen, sie verlieren Vertrauen in die Institution und es ist viel, viel einfacher für Populisten, das zu nutzen, diesen Kern der Wahrheit zu nutzen und ihn zu überzeichnen und zu sagen, seht ihr, die Institution ist halt scheiße. Mhm. Was ich von Institutionen brauche, ist, dass sie anerkennen diese Emotionalität. Denn es geht absolut und ist sogar notwendig, um sachlich zu sein, anzuerkennen, dass Menschen gerade emotional aufgeladen sind und vor allem auch aufgeladen werden. Dieselben Medien, die unter Beschuss stehen, von Rechtsradikalen, von Autoritären, dieselben Medien sprechen ja von einem Siegeszug der AfD. die tun ja Friedrich Merz Fresse in jeden Artikel, der eigentlich über Renten geht, also über RentnerInnen und BeitragszahlerInnen und Gruppen, die dieses Geld nicht bezahlen wollen. Aber wir sehen immer nur das Gesicht von Friedrich Merz. Eine Politik kreist um sich selbst, eine Medienlandschaft kreist so ein bisschen um sich selbst und erkennt nicht an. Ich hatte zum Beispiel massive Probleme, ich habe da neulich eine Kolumne drüber geschrieben, ich hatte massive Probleme in dieser ganzen Diskussion über das Rentenpaket, an Infos über das Rentenpaket zu kommen. Ich habe so viel darüber gelesen, ob das eine Zerreißprobe für die CDU ist, ob das eine Zerreißprobe für die Koalition ist, wer grimmig geguckt hat, wer gelächelt hat, wer gewonnen, wer verloren hat. Aber ich konnte nicht finden, was bedeutet eigentlich Rentenniveau von 48%? Was bedeutet das für mich, für mein Leben? Wenn ich das Gefühl habe, dass ich für Institutionen uninteressant bin, dann ist es für diese Institutionen sehr schwer, sich Vertrauen aufrechtzuerhalten.
Sie haben gesagt, Frau Weißband, entweder die Demokratie verändert sich oder sie stirbt.
Ja.
Und ich, Marina Weißband, arbeite daran, sie zu verändern. Wo sehen Sie aktuell das dringendste Reformfeld in unserer repräsentativen Demokratie?
Sie weniger repräsentativ zu machen. Ich sehe.
Direkter, also.
Direkter. Und zwar, wenn ich direkter sage, meine ich nicht, wir brauchen direkte Demokratie, Punkt. Denn es gibt viele Fragen, für die ist direkte Demokratie eine sehr dumme Antwort. Zum Beispiel Brexit. Hochkomplexes Feld, über das die meisten Menschen viel zu wenig wissen.
Und gewusst haben, als sie abgestimmt haben.
Es gibt Dinge, die kann ich super gut mit direkter Demokratie beantworten. Zum Beispiel Rauchverbot in Kneipen. Hat jeder Erfahrung mit, hat jeder eine Meinung zu. Super einfach, hochemotional, perfekter Anlass für direkte Befragung. Es gibt Dinge, die sind auch hochemotional, aber halt super komplex. Wie zum Beispiel Brexit. Und da ist ein Bürgerrat viel, viel richtiger, weil da habe ich zufällig geloste BürgerInnen, die also auch ich hätte sein können, aber die haben Zeit, sich richtig in ein Thema einzuarbeiten, sich viele ExpertInnen anzuhören, viel rational darüber nachzudenken, nicht angstgetrieben, nicht, ich habe was mit einem Ohr in einer Werbekampagne gehört, sondern sich ein Bild zu machen und dann informiert darüber abzustimmen. Es gibt Dinge, die sind arschlangweilig, aber hochkomplex, zum Beispiel eine Finanztransaktionssteuer. Und dafür habe ich gerne eine repräsentative Demokratie. Ich finde es freundlich, dass Leute im Bundestag sitzen und diese Dinge für mich lesen, weil ich die Nachmittage gerne anders verbringe. Das ist Arbeitsteilung, das ist gut. Und es gibt so viele weitere Formen von demokratischer Beteiligung, die ich mir denken kann. Es gibt liquide Demokratie. Es gibt Dinge wie, bei einer Schulreform sollte ich nicht ohne die SchülerInnen planen. Und ich meine nicht abstimmen über das Ergebnis, sondern ich meine planen. Ich sollte eine Krankenhausreform nicht ohne Pflegende und PatientInnen planen. Unsere Welt ist so komplex geworden, dass ein paar Abgeordnete oder nur ein Expertengremium überhaupt nicht mehr die Kapazitäten haben, alle diese Zusammenhänge und Komplexitäten zu erkennen. Aber das ist ja das Geile an einer Demokratie. Wir haben ja den direkten Zugriff zu allen ExpertInnen. Natürlich bin ich als Behinderte Expertin für das Versorgungswesen. Ich bin als Erkrankte bin ich Expertin für meine Krankheit. Als Rentnerin bin ich natürlich Expertin für die Lebensrealitäten eines Lebens auf Rente. Was ist teuer? Was ist günstig? Was macht einen großen Unterschied? Was nicht? Meine Mutter und ich haben uns so schlapp gelacht. Das war damals noch Hartz IV. Und wir waren Hartz IV-Empfänger. Und der Bundestag tagte irgendwie bis 3 Uhr morgens in einem erbitterten Streit darum, ob man den Betrag um 5 Euro erhöht oder nicht. Und meine Mutter und ich saßen da und waren so, Alter, es ist uns doch völlig egal, ob wir 5 Euro mehr oder weniger kriegen. Hört auf, Leute zu uns nach Hause zu schicken, die unsere Zahnbürsten zählen. Das macht den viel größeren Unterschied für uns.
Ja, ja.
Das heißt, der Bundestag, die Gewählten, die ja die Kompetenz haben, alles zu entscheiden, alle Gesetze zu entscheiden und so weiter, müssten eigentlich offener sein und wirklich auch sagen, wir beteiligen Bürger stärker, wir beziehen sie ein, jetzt bei dem Thema Wehrdienstreform, was ansteht beispielsweise. Ja. Fehlt da der Mut der Politik, einfach zu sagen, wir wissen nicht alles, wir haben die finale Kompetenz, weil wir wurden gewählt, aber letztlich die Beteiligung, Sie sprachen Bürgerräte an, die Stabsstelle im Bundestag ist gerade aufgelöst worden, weil die Politik offensichtlich diesen Weg nicht sieht. Was
Und
läuft da
ich
schief?
Nicht, warum? Ich meine, wie absurd ist es denn, eine Wehrpflicht zu beschließen von Leuten, die alle über 50 sind?
Ja.
Weil wir alle schon mal beim Wehrdienst waren. Entschuldigung,
nein,
war ein schlechter Witz.
Nein, einfach
es
war,
weil war ein
es
schlechter
betrifft
Witz.
Niemanden davon. Es betrifft niemanden. Ihr Leben wird sich dadurch nicht ändern. Aber sie entscheiden über Leute, deren Leben sich dadurch massiv ändert, ohne diese Leute zu fragen.
Das ist sicherlich ein wichtiger und guter Kritikpunkt. Allenfalls vielleicht noch als, wenn man älterer Vater ist oder dann als Großvater, ist man schon auch mittelbar dann von dem Thema sicherlich betroffen. Also ich würde mich da nicht rausnehmen, wenn es um meinen Enkel geht.
Es ist trotzdem, ich habe
aber
als
es ist was
Frau
anderes. Ich weiß, was Sie meinen.
Inzwischen eine tiefe Verachtung für jeden Mann, der sich hinsetzt und sagt, ich habe ja auch eine Tochter und seitdem habe ich gelernt, dass Frauen auch Menschen sind. Ich habe was.
Ja, ich musste meine Tochter nicht fragen im Hinblick auf das Stadtbild, ja.
Ja, deswegen,
ich habe es auch nicht
also
getan.
Es ist halt, ich finde einfach, wir zeigen ja. Nein, sagen wir so. Wir haben ein problematisches Politikverständnis. Wir haben ein Politikverständnis, das auf Konsum beruht. Nämlich, Papa Staat muss machen, dass das Leben immer besser wird. Das ist das Politikverständnis der BRD. Darauf basiert unsere Demokratie. Und sie genießt genau so lange Vertrauen, wie Dinge funktionieren und besser werden. Wenn aber Dinge gerade nicht besser werden, dann beurteilen wir das als Staatsversagen. Obwohl es ja eigentlich ein ganz normaler Teil des Lebens ist. Dinge verändern sich. Ich kenne das aus meinem Haushalt. In manchen Monaten haben wir halt weniger Einkommen. Dann setzen mein Partner und ich uns hin und überlegen, okay, das Kind braucht neue Turnschuhe, aber unser Herd ist kaputt gegangen. Worauf verzichten wir diesen Monat? Was priorisieren wir? Und niemand hat ein Problem damit, diese Priorität zu treffen, weil es ist ja mein Haushalt. Ich bin dafür verantwortlich. Wir müssen dahin kommen, dass wir uns als BürgerInnen genauso verantwortlich fühlen und sehen, okay, wir sind in dieser Situation, wie gehen wir damit um? Anstatt zu sagen, nein, wenn ich nicht alle 33 Vergnügen habe, dann ist Papa Staat schuld und dann ist die Regierung scheiße und dann muss ich jetzt Nazis wählen aus Protest.
Wir wollen so gegen Ende hin natürlich auch nochmal einen Fokus auf die Mutmacherperspektive richten, die ja der Kern unsere Staffel ist und unsere Gespräche auch. Die größte Hoffnungslosigkeit ist ja oft das Gefühl der Ohnmacht. Also wir haben es auch jetzt gerade noch mal kurz diskutiert im Hinblick, was kann ich denn schon in diesem System verändern, damit etwas zum Besseren hin geschieht? Und dann ist oft Resignation die Folge. Was ist denn aus Ihrer, vor allen Dingen auch psychologischen Sicht, der größte Bremsklotz in unserer Gesellschaft, der uns davon abhält, das Gefühl auch der Selbstwirksamkeit zu erleben und aktiv zu werden?
Die Illusion von Einsamkeit. Wir haben das subjektive Gefühl, dass wir nichts miteinander zu tun haben und dass wir hauptsächlich darum bemüht sein müssen, dass unser Leben besser wird. Das bringen uns Medien so bei, das bringt uns Werbung so bei, das bringen uns Werte und Normen so bei. Wir haben jetzt eine Zeit von Hyperindividualismus gehabt. Und das macht uns aber die Illusion, dass es seltsam wäre, mit dem Nachbarn zu sprechen. Dass es seltsam wäre, sich im Restaurant neben jemanden zu setzen. Dass es komisch wäre, auf der Straße mit jemandem ein Gespräch anzufangen. Das ist eine Illusion. Wir Menschen sind soziale Tiere. Wir freuen uns über Kontakt. Und am stärksten sind wir, wenn wir jemandem helfen oder wenn jemand uns hilft. Der Akt der direkten Hilfe ist deswegen in unserer Gesellschaft ein revolutionärer Akt. Und wenn wir das Gefühl von Einsamkeit überwinden und feststellen, dass wir in einer Gemeinschaft eingebettet sind, dann ist erstens unsere Angst vor materiellem Abstieg nicht mehr so stark, weil wir materielle Güter in Wirklichkeit ganz viel konsumieren, um zu kompensieren, dass wir uns einsam, unzureichend fühlen und alles, was die Werbung uns erzählt, dass meine Achselhöhlen nicht schön sind und ich weiß nicht, was jetzt der neueste Trend ist, was mit mir nicht stimmt. Aber sobald wir anfangen, uns darauf zurückzubeziehen, was uns eigentlich als Menschen allen mehr oder weniger wichtig ist. Das gesehen werden, das gebraucht werden. Werden wir stabiler, glücklicher und wir gewinnen Kontrolle. Und dann gibt es noch ein ökonomisches Argument. Man sagte ja lange, Daten sind das neue Öl. Inzwischen sagt Silicon Valley, Aufmerksamkeit ist das neue Öl. Und das stimmt. Ja, wenn ich an Social Media, KI, alles will meine Aufmerksamkeit haben. Das ist Teil dessen, warum wir so erschöpft sind. Ja, die gesamte Wirtschaft funktioniert, basiert darauf, dass sie an uns zerrt und sagt, ah, du möchtest das kaufen, du möchtest das sehen, du möchtest mir zugucken. Die Kontrolle über dieses Öl haben aber nur wir. Meine Aufmerksamkeit ist ja in mir. Ich bestimme, worauf ich sie lenke. Und damit stehe ich am Anfang dieser ganzen Ökonomie und bin ihr mächtigster Player. Klar, kollektiv sind wir alle der mächtigste Player, aber kollektiv bestehen wir halt nur aus uns, jeder Einzelne. Und das, ich finde, das ist so eine mächtige Erkenntnis. Ich kann mich einfach entscheiden, nicht dem Trottel zuzuschauen, der irgendwas Rassistisches sagt. Ich kann einfach da nicht drunter kommentieren. Ich kann ihn mit der höchsten Strafe belegen, die es in der Gesellschaft gibt, und zwar Missachtung. Also einfach, ich sehe nicht hin, ich ignoriere ihn. Wir haben das gesehen bei der AfD, als die Pandemie losbrach und sie sich nicht darauf einigen konnten, ob es keine Pandemie gibt oder ob man in Wirklichkeit viel stärker schützen muss. Oder die hatten, für einen Moment hatten die keine populistische Parteilinie. Und das heißt, sie kamen nicht so häufig in den Nachrichten vor. Und plötzlich fielen ihre Umfragezahlen ins Bodenlose, weil es nicht der Kampf gegen sie ist, der sie schwach macht, sondern einfach die Nichtbeachtung. Auf medialer Ebene, auf großer Ebene Nichtbeachtung. Und wenn ich mit jemandem spreche, dann wende ich dieses Mittel gegen seinen Rassismus an, ich wende dieses Mittel gegen seine Verschwörungstheorien an, aber nicht gegen die Person. Ich sehe die Person radikal. Ich interessiere mich, wie geht es dir? Was brauchst du? Und ich ignoriere radikal, wenn kommt, die Juden. Dann, Nee. Erzähl mir mal, was du brauchst.
Leiten Sie daraus ein Konzept ab, wie man mit der AfD besser umgehen sollte? Wir haben die Brandmauer-Diskussion. Wir haben die Diskussion gehabt der Familienunternehmer. Wie gehen wir mit der AfD um? Andere sagen, man muss sie mal in Verantwortung bringen, damit man sieht, dass es gar nicht geht. Was ist Ihr Rezept?
Dass man muss sie mal in Verantwortung bringen, hat man über die NSDAP auch gesagt. Wir haben ja, alles, das ist das, was mich fasziniert.
Nichts gelernt.
Ich saß so lange in diesem Kack-Schulunterricht und habe die NS-Zeit dreimal durchgenommen in meiner Schullaufbahn. Und es scheint niemand irgendwas sich gemerkt zu haben aus diesem Unterricht. Dass die Konservativen letztendlich Nazis an die Macht bringen, ist eine Erfahrung. Dass Beachtung Nazis an die Macht bringt, ist Erfahrung. Dass dieses lass sie mal machen, lass sie mal in Verantwortung bringen, ist eine Erfahrung. Appeasement ist eine Erfahrung. Was funktionieren würde, ist, sie tabu zu machen. Das heißt, der Bundesrat stellt morgen einen Antrag an das Bundesverfassungsgericht, ein Verbot zu prüfen. Das heißt, wir stimmen nicht mit ihnen ab, wir reden nicht mit ihnen, wir bringen sie nicht im Fernsehen, wir laden sie nicht ein auf die Podiumsdiskussion. Wir zeigen einfach, da hört der Diskurs, der öffentliche Diskurs auf. Wir debattieren nicht mit Leuten, deren erklärtes Ziel es ist, den Debattierclub anzuzünden. Punkt.
Aber mit den Menschen, die die AfD gewählt haben, die das Gespräch suchen und ihre echten Sorgen ernst nehmen. Oder?
Ja, aber nur, wenn ich sowieso schon einen Kontakt zu ihnen habe. Also ich halte es...
Wenn
ich alle AfD-Wähler zusammenrufe und sage, was wollt ihr, dann schreien sie mir rassistische Dinge entgegen. Das bringt ja überhaupt nichts. Oder wenn ich mich in eine Talkshow setze. Natürlich verbreite ich damit nur weiter diese Standpunkte. Ja. Aber wenn ich mit einem Familienmitglied spreche, mit einem Arbeitskollegen, mit einem Freund und ich versuche, hinter diese Schicht der aufgebauten Narrative zu kommen, ich versuche, hinter das zu kommen, wohin seine Wut gelenkt wurde, und ich frage einfach nur ganz, ganz ernsthaft, so was brauchst du? Und dann komme ich super schnell zu dem Punkt, dass auch wenn wir alle Menschen aus Deutschland abschieben, sein Leben immer noch nicht besser ist.
Aber das ist die Aufgabe für jeden von uns, mit den Menschen, die man kennt, oder?
Ja, ja. Ja, und ich glaube, wie gesagt, das Allermächtigste ist helfen.
Ja.
Ja, gutes Stichwort, Frau Weißband. Ich glaube, nee, ich bin davon überzeugt, Sie haben uns und vielen Hörerinnen und Hörern mit diesem Gespräch geholfen. Geholfen, auch aus einer gewissen Lethargie vielleicht sich zu befreien. Auch mit mehr Zuversicht die Probleme und Herausforderungen zu bewerten, zu schauen, was kann ich an Selbstwirksamkeit entfalten, um in meinem kleinen Umfeld auch etwas zu bewirken, auch etwas positiv, zunächst für mich, und Sie haben es ja gesagt, bei meiner Familie und bei dem engsten Kreis, da geht es schon mal los. Und da haben Sie, wie ich finde, sehr gute Anhaltspunkte in diesem Gespräch auch gezeigt, die sehr aufmunternd wirken, wie ich finde, und hoffentlich auch auf fruchtbaren Boden fallen, damit bei der nächsten Umfrage vielleicht 10% weniger erschöpft sind oder angeben, erschöpft zu sein. Das wäre ja auch schon ein schöner Erfolg. Zum Abschluss unserer Gespräche stellen wir allen unseren Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern dieselbe Frage. Was stimmt Sie ganz persönlich, nicht als Expertin, sondern als Bürgerin, zuversichtlich in diesen von uns hier ausgiebig diskutierten Zeiten?
So viele von uns diskutieren die Lösungen. So viel, ich meine, man kann das als Zeichen von oioioi, das ist ein ganz großes Problem, weil so viele darüber reden, aber andersrum betrachtet, so viele reden darüber. Das sind so viele Verbündete, die wir haben. Das ist so eine breite Bewegung. Und ich finde Trost darin, fast unabhängig davon, ob wir Erfolg haben oder nicht. Ich finde, wir sehen, die Gesellschaft besteht halt nur aus uns. Und wir sind so, so viele, die für die Gesellschaft kämpfen. Und es ist ein wundervolles Gefühl, Seite an Seite mit diesen Menschen zu stehen.
Ein wunderbares Schlusswort. Herzlichen Dank, Frau Weißband. Wir sind damit auch am Ende unserer Mutmacher-Folge angekommen. Und wir danken, dass Sie unser Gast waren. Wir haben viele Themen angesprochen, und was Ihnen definitiv gelungen ist, Mut und Zuversicht uns mitzugeben und unseren Hörern mitzugeben. Es war tatsächlich sehr inspirierend, mit Ihnen zu sprechen, über die Wichtigkeit von der Resignation ins Handeln zu kommen. Herzlichen Dank dafür.
Dankeschön.
Ja, und wir hoffen, dass wir Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mit dem heutigen Gespräch einen Impuls zum Weiterdenken, Weiterfragen und vor allen Dingen zum zuversichtlich bleiben oder werden gegeben haben. Gerade in herausfordernden Zeiten braucht es Stimmen wie die von Marina Weißband, die nicht nur Probleme benennen, sondern Lösungswege aufzeigen, und Menschen, die den Mut haben, Verantwortung zu übernehmen. Denn eines ist klar, unser Zusammenleben gelingt nur, wenn es getragen wird von Respekt, Empathie und dem festen Willen zur Gerechtigkeit. Und das unabhängig von Herkunft, Meinung und Lebensentwurf.
Wenn Ihnen, liebe Hörer und Hörerinnen, die Folge gefallen hat, abonnieren Sie uns, teilen Sie den Podcast und folgen Sie uns auf unseren Kanälen in den sozialen Medien. Mehr dazu in den Shownotes. Zwei alte weiße Männer kommen wieder in einer Woche. Bleiben Sie bis dahin streitlustig, kritisch und vor allem zuversichtlich.